Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Das fragt sich zum Beispiel der Heidelberger Katechismus und gibt darauf Antwort. Und ich denke, das war nicht die erste Frage, die den Jüngern durch den Kopf ging, als sie zum Himmel emporschauen und Jesus hinter den Wolken verschwinden sehen. Was bringt das uns? Wisst ihr, ich freue mich heute über dieses Wetter. Ansonsten freue ich mich immer über Sonnenschein. Aber dieses Wetter heute hat mich genau daran erinnert, was die Himmelfahrt ausmacht. Und deswegen die kurze Antwort auf diese Frage. Ja, Jesus kommt wieder. Und wenn du Wolken siehst, freu dich auf Jesus. Und die lange Antwort habe ich in einem Psalm gefunden. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich in diesem Psalm das finden werde, sondern ich habe andere Stellen erstmal im Kopf gehabt. Doch dann bin ich über Psalm 110 gestoßen. Und dieser Psalm ist ja wirklich erhaben. Er ist ein Glaubensbekenntnis und ein Feststellen von Tatsachen, die Wirklichkeit geworden sind. So lasst uns diesen Psalm gemeinsam aufschlagen, aufstehen und ich werde diesen Psalm lesen. Psalm 110. Da spricht Gott. Von David ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Dein Zepter deiner Macht wird der Herr von Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deines Heereszuges. Im heiligen Schmuck, wie aus des Morgenrots Schoß der Tau, wird dir kommen deine Jugend. Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr, der dir zu Rechten steht, wird Könige zerschmettern am Tag seines Zorns. Gericht wird er unter den Völkern halten, füllt alles mit Leichen an, zerschmettert ein Haupt über ein großes Land. Aus dem Bach am Weg wird er trinken, darum wird er das Haupt erheben. Vater, ich preise dich dafür, dass du uns deinen Ratschluss auch in Form dieses Dialogs mit deinem Sohn durch den Heiligen Geist, deinem Knecht David, geoffenbart hast. Propheten und Engel wollten deinen Ratschluss seit jeher ergründen und konnten es nicht. Heute stehen deine erlösten Kinder vor dir und beten dich an, dass du es uns, deinem auserwählten Volk, gezeigt hast. Danke, Herr, für deine ewige Herrschaft, die nicht wankt, und für dein herrliches Priestertum, durch welches wir fest in unserem Heil stehen dürfen. Bitte führe uns durch deinen Geist in die Wahrheit deines Wortes und öffne uns bitte die Augen, dass wir sehen mögen die Wunder deiner Herrlichkeit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Dieser Psalm ist wichtig, auch wer der Autor ist. Und zwar unser Herr persönlich bestätigt David als Autor dieses Psalms. Wir können das in Matthäus 22 nachlesen. Da hat Jesus eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Er fragt sie: Wer ist der Christus? Und ihre Antwort ist darauf: Er ist Davids Sohn. Und Jesus bezieht sich dann auf Psalm 110 und fragt sie dann: Wie kann David, oder wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er da sein Sohn sein? Und eigentlich möchte Jesus damit ihnen zeigen, was David einst gesehen hat, vorgeschaut hat, was jetzt Wirklichkeit geworden ist, und wollte etwas ihr Denken anregen. Doch die Pharisäer haben es nicht ganz begriffen. Ich finde es sehr interessant, wie auch durch die Kirchengeschichte dieser Psalm sehr vielen Trost geworden ist. Denn hier sehen wir Jesus als unseren Priesterkönig. Und darum wird es auch heute gehen. Was nützt uns die Himmelfahrt? Und schon wie Corny das in der Einleitung gesagt hat, das sieht so wie so ein kleiner Einschnitt aus. Wir haben das schon mal gehabt bei seinem Sterben, dass die Jünger dachten: So, was ist passiert? Die Emmaus-Jünger. Wir dachten, er wird Israel wieder aufrichten. Und er ist plötzlich weg. Dann diese wunderbare Auferstehung, dieses Wechselbad der Gefühle, plötzlich diese große Freude, der Herr lebt, und sie erzählen es allen, haben einige Tage mit ihm und plötzlich stehen sie mit ihm irgendwo auf dem Ölberg, schauen empor und er ist verschwunden. Was jetzt? Deswegen finde ich das so schön, dass wir gerade in dieser Zeit so durch diese Feste gehen. Wir haben vor kurzem darüber nachgedacht, wie unser Herr gelitten hat, gestorben ist und wieder auferstanden. Heute haben wir in der Lesung gehört, wie er die letzten Anweisungen seinen Jüngern gibt und ihnen befiehlt, in Jerusalem zu bleiben und auf den Heiligen Geist zu warten. Er gibt ihnen alles mit und dann verschwindet er von ihren Augen. Und ich finde das so gewaltig, wie David dieses Jahrhunderte davor schon voraussagt. Ich denke nicht, dass er es völlig begriffen hat, was er da sieht. Aber Gott gibt ihm durch seinen Geist diese Offenbarung und er darf Dinge sehen, die für David noch in Zukunft liegen, für uns schon wieder Vergangenheit. Auch wenn es Teile dieses Psalms gibt, die auch in Zukunft liegen und deswegen auch eine große Hoffnung mit sich bringen. Deswegen wollte ich auch nicht viel auf die Geschichte dieses Psalms eingehen, sondern es war für mich wichtig, ja, aufzuzeigen, warum David der Autor ist und was damit einhergeht. Denn wenn wir auch an David denken, so wissen wir, er war König von Israel. Und es gibt auch in der historisch-kritischen Theologie sehr viele Ansätze, wie man diesen Psalm anders auslegen kann. Sehr viele wollen entweder die Autorenschaft dieses Psalms absprechen oder sie versuchen, das in einen König von Israel rein zu interpretieren. Und beides geht nicht und das werden wir gleich sehen. Ja, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das Interessante ist, die Elberfelder zum Beispiel übersetzt Spruch des Herrn. Und ich finde, das ist etwas gelungener als in anderen Übersetzungen, weil es genau das ausdrückt und die Wichtigkeit hervorhebt von dem, was jetzt kommen wird. Das, was jetzt gesprochen wird, ist Gottes Wort. Es gibt so einige Dialoge in dem Wort Gottes, die direkt auf Gott bezogen sind oder von Gott kommen. Wir haben so einige Lichtblicke in das, wie Gott oder der dreieinige Gott untereinander sich berät, wenn man das so ausdrücken darf. Wir haben es am Anfang der Schöpfung, lasst uns Menschen machen. Wir haben das hier im Psalm 110 und wir haben es zum Beispiel in dem hohepriesterlichen Gebet Jesu, in Johannes 17. So, Vater, ich habe dich verherrlicht, nun verherrliche du mich. Also immer wieder haben wir diese direkten Dialoge Gottes, in die wir hineingenommen werden, ganz nah an den Thron Gottes und hören dürfen, wie Gott seinen Ratschluss nicht nur plant, sondern auch ausführt. Und das ist so das Herrliche, dass er uns kleinen Menschen, und das macht es nochmal hier so deutlich, was das Wort Gottes an sich ist. Es ist ja alles Gottes Wort, die Bibel. Wie herrlich das ist, dass Gott es von sich aus offenbart. Nicht David bekommt das irgendwie durch irgendwen mit, sondern er wird mit reingenommen in das, was Gott vorhat. Und das lässt er seinen Knecht hören und aufschreiben, damit es die weiteren Generationen auch vernehmen und daran sehen, was Gott tut, wie er es tut und dass wir in ihm Trost finden. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Für die vielleicht im Geschichtsunterricht ein bisschen sich für das antike oder das alte Ägypten interessiert haben, kennen bestimmt ein Bild. Es ist sehr interessant. Es gibt nämlich in einem Eingang einer Pyramide ein Bild eines Pharaos, der auf einem Thron sitzt. Und der Schemel seiner Füße sind seine Feinde, die niedergekniet sind und dann tritt er mit den Füßen auf sie. Und jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, muss ich an diesen Pharao denken und an diesen Schemel, der aus diesen Feinden besteht. Und ich finde das interessant, dass selbst in der Welt immer wieder dieses Verlangen der Könige war, irgendwie andere Herrscher und andere Reiche unter sich zu bringen, sie unter sich zu halten. Und doch sehen wir, dass heute weder dieser ägyptische Herrscher noch seine Feinde entweder da sind, noch das Reich Ägypten bis heute überlebt hat. Und das ist so das Gewaltige, der Einzug unseres Herrn, nachdem das, was passiert ist, so hinter den Wolken sich verschließt, beginnt etwas im Himmel, was David vorausgesehen hat. Und zwar setzt sich der Herr zu Rechten Gottes. Dein Werk ist getan. Du hast dir ein Volk erlöst. Du hast diesen Sieg gebracht. Ich rate euch, Psalm 118 zum Beispiel zu lesen. Diesen riesen Applaus, den Engel ihm bringen, als er einzieht in die himmlischen Sphären. Und das ist so gewaltig, was im Himmel passiert, was unseren Augen verborgen ist, weil die Wolken zugezogen sind und diese Jünger nach oben gucken und sich fragen, was nun? Aber wir bleiben nicht dabei. Und das hoffe ich, dass diese Predigt uns dazu bringt, hinter die Wolken zu schauen, auf das Wahre, auf das Echte, was geschehen ist, das uns Trost und Hoffnung bringt und uns voller Freude auf das stimmt, was auch hier auf Erden noch passieren kann. Und so ruht Gott nicht, so wie wir es schon gehört haben. Er hat sie zur Rechten gesetzt, wurde als König gekrönt, aber es bedeutet nicht Ende, alles erledigt, sondern Gott ruht nicht. Setze dich hin und warte, bis ich alle Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und wisst ihr, wir sind heute von vielen Feinden umringt. Und deswegen sieht es auch immer wieder so danach aus, wo ist die Herrschaft Christi? Apostel Paulus sagt uns, es gibt auch einen Feind, den jeder von uns, ja, falls der Herr nicht wiederkommt, dem wir begegnen werden, und das ist der Tod. Und wir können das gerne nachlesen, das ist 1. Korinther 15, die Verse 25 und 26. Da bezieht sich Paulus auch auf diesen Psalm, auf Psalm 110. Ich werde es nur kurz anreißen, weil, wie gesagt, ich wollte nur einen kleinen Lichtblick für das geben, was kommt. Wir haben nicht die Zeit dazu, jetzt mit jeder Stelle so umzugehen, wie es ihr gebührt. Also 1. Korinther 15, 25 und 26. Und in dieser Zuversicht weiß ich, oh Entschuldigung, ich habe die falsche Stelle geöffnet. Denn er muss als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und das ist das Gewaltige. Unser Herr als Erstling ist durch den Tod gegangen und hat ihn besiegt. Und auch wir werden diesen Feind eines Tages begegnen müssen und für eine kurze Zeit sterben und tot sein müssen. Aber dann kommt die Herrlichkeit. Weil er den Sieg errungen hat, werden wir auch in diesem siegen. Heute umringen Gottes Feinde uns, und wir könnten, denke ich, so wie David ab und zu auch diese Psalmen lesen. Sie sind um uns herum, sie bedrängen uns, und man fragt sich, Herr, wo ist die Hilfe für deine Kinder? Wenn wir uns bestimmte Länder angucken, in denen heute Verfolgung passiert, wo sieht das nach Herrschaft Gottes aus? Und selbst die Apostel hatten diesen gewaltigen Glauben daran, als sie es verstanden haben, was die Herrschaft Christi bedeutet. Und zwar preisen sie in Apostelgeschichte 2 den Herrn und sagen, Herodes und Pilatus haben sich gegen deinen Heiligen verschworen, und es hat kurz danach ausgesehen, dass der Feind siegreich ist. Dabei hat er nur die Ferse gestochen und wurde dadurch besiegt. Haben Gottes Plan ausgeführt. Und das ist etwas, was uns heute diesen Trost und diese Hoffnung gibt. Denn dein Heiland ist König. Und wenn das auch heute nicht so aussieht, wenn Wolken draußen sind und die Sonne nicht scheint, so kannst du sicher sein, dass jeder Feind eines Tages der Schemel seiner Füße sein wird. Dass kein Feind am Ende stehen bleiben wird und siegreich sein wird. Denn am Ende siegt Jesus. Und deswegen ist auch das Wunderbare an dem Buch Offenbarung, dass uns diesen erhabenen König zeigt, wie er den Sieg schenkt. Und deswegen dürfen wir Trost und Freude aus dieser Tatsache schöpfen, dass Christus ja regiert und dass er uns bis ans Ende führen wird. Dein Zepter deiner Macht wird der Herr von Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Könnt ihr euch noch an die Lesung erinnern, als Uli aus Apostelgeschichte 1 gelesen hat? Der Herr ist gerade mit ihnen so auf dem Weg, kurz vor der Himmelfahrt, und sie fragen, Herr, wirst du nun Israel aufrichten? Kommt jetzt dein Reich? Es ist nicht eure Sache, es zu wissen. Ich denke nicht, dass die Jünger geahnt haben, dass nur eine kurze Periode müssen sie warten und dann wird der Herr sein Reich bauen. Und zwar gewaltig. Er wird den Heiligen Geist auf die Erde senden und wird Menschen dazu befähigen, ein riesiges Reich zu bauen, das jede Mauer durchdringt, das von niemandem aufgehalten werden kann. Und wisst ihr, wo es begonnen hat? In Zion, in Jerusalem. Es beginnt mit einer ganz kleinen Schar von 11, 12 Aposteln, kurze Zeit später, und breitet sich über die ganze Welt aus. Herrsche inmitten deiner Feinde. Nicht aus dieser Welt. In dieser Welt beginnt seine Herrschaft und zieht durch, bis wirklich an jedem Ende der Welt Menschen Gottes Namen anbeten werden. Und seine Herrschaft oder sein Heereszug, den er jetzt damit antritt, in Vers 3, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deines Heereszugs, ist ein anderer, den wir gleich noch später lesen werden. Dieser Heereszug war, als er in die himmlischen Regionen eingezogen ist. Es gibt eine gewaltige Stelle, und da musste ich wieder an Jesaja denken, an Jesaja 53. Lass uns diese Stelle zusammen lesen. Das ist Jesaja 53, die Verse 11 und 12. Infolge der Mühsal seiner Seele wird er Frucht erwachsen sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen und mit Starken soll er die Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod ausgeschüttet hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Was für ein gewaltiger Heereszug. Er geht hin und nimmt diese Gefangenen der Sünde und raubt sie, macht eine riesige Beute. Und diese Frucht sehen wir heute. Das ist jeder, der hier sitzt, gläubig geworden ist. Jedes Kind Gottes darf sich zu dieser Beute zählen, die der Herr am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, die er gefangen genommen hat, die zu seiner Beute geworden sind. Die nicht mehr nach dem Willen des Fleisches leben, sondern nach dem Willen Gottes. Aus freien Stücken nun den Herrn anbeten. In heiligem Schmuck, wie aus des Morgenrots Schoß der Tau. Und ich finde hier so dieses gewaltige Bild, was David sieht und ja einfach nur als Bild dastehen lässt, was uns gerade so vor Augen kommt und immer deutlicher wird, wie der Heilige Geist heute wirkt, seit jeher wirkt, wie der Tau. Wir gehen abends schlafen und morgens steht man auf und er ist überall. So wie Jesus einst darüber gesprochen hat, dass wir das Wirken nicht sehen und doch sehen wir dann die Auswirkung davon. Und dieser Tau benetzt die ganze Erde und bringt überall Frucht. Und so verteilt sich auch der Heilige Geist überall hin und macht neue Diener. Ich finde es auch richtig schön, dass es hier das Volk als jugendlich beschrieben wird. Wisst ihr, es gibt immer wieder, wir reden von antiken Völkern, von alten Völkern, aber sie sind Geschichte. Dieses Volk, das vor ihm steht, die Beute, die er getan hat, ist jung, ist kraftvoll. Und auch die älteren Geschwister darunter sind jung und kraftvoll, weil diese Kraft nicht von außen kommt, nicht von der Heeresgröße eines Königs abhängt, dass er gute, starke Krieger hat, sondern sie die Kraft Gottes in sich besitzen, die jung ist, die stark. Wir lesen von der Gemeinde, dass die Pforte der Hölle sie nie erreichen werden, sie nie überrumpeln werden. Und das ist das Gewaltige. Und deswegen ist dieses Volk ein junges, das auch nie ausgelöscht werden kann. Es wird nie altern. Und das finde ich so gewaltig, dass wir hier diesen Trost unseres Königs bekommen, dass wir zu einem Volk gehören dürfen, das in Ewigkeit Bestand hat, das von keinem Feind überrumpelt wird. Und das hat uns unser großer König, unser Heiland für uns getan. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Es ist sehr interessant, wir kennen die Eigenschaft Gottes, dass er unveränderlich ist. Und trotzdem hier dieser Ausdruck ist etwas, was mich nochmal so begeistert hat. Erstens, geschworen hat der Herr. Also er macht einen Eid, nicht beidseitig, von sich aus. Und ein Eid reicht schon von Gottes Seite aus, das hat er so oft in der Geschichte seines Volkes bewiesen, dass er nie von diesem Eid ablassen wird, dass er diesen Eid nicht brechen wird. Doch bei dieser Tatsache, bei diesem Ereignis ist es Gott wichtig, nicht nur einen Eid zu schwören, sondern zu sagen, und es wird ihn nicht gereuen. Er möchte uns die Festigkeit dessen zeigen, was jetzt auf uns zukommt. Und zwar, dein König ist auch Priester. Und wisst ihr, das Interessante ist, als David diesen Psalm schreibt, als er das erste Mal vorgesungen wird, denke ich, war das vielleicht für das Volk etwas befremdlich. Nämlich in der Geschichte Israels gab es nie einen König, der auch Priester war. Das geht nicht. Die Könige kommen nach der Stammeslinie Judas und die Priester nach der Stammeslinie Levis. Die Hohepriester sind sogar noch, müssen nach der aaronitischen Linie gehen, während David es versprochen wurde, dass aus seinem Geschlecht Könige kommen werden. Also wie bringen wir Juda und Levi in einer Person zusammen? Wie kann der Priester auch König sein? Und das ist so das Gewaltige, was der Herr uns hier offenbart. Es gab nämlich dann, also man könnte hier an dieser Stelle widersprechen und es gibt sogar einige Auslegungen, die darauf eingehen, in der Zeit der Makkabäer gab es Könige, die sich es angemaßt haben, Priester zu werden. Nur ist das nie mit Majestät geschehen, sondern sie sind kläglich gescheitert. Diese kurzen Versuche, ja, waren menschlich und wurden ganz schnell auf schlimmste Weise beendet. Wir sprechen hier von einem ewigen König. und einen ewigen Priesterkönig. Und so haben wir, und wir haben heute das schon aus Hebräer gehört, einen, der uns nicht nur erlöst und erkauft hat, der zu Rechten Gottes steht, sondern der jetzt vor dem Vater steht und Fürsprecher für uns geworden ist. Und das ist so das, was uns nicht nur Hoffnung gibt, das ist unser fester Anker. Und deswegen wird auch dieser Psalm als das Glaubensbekenntnis Davids genommen. Und es ist auch unser Bekenntnis. In so wenigen Worten wird so viel gesagt, hat einst Augustinus so mit meinen Worten über diesen Psalm geschrieben. Und ich denke, das trifft wirklich zu. In 7 Versen wird hier nicht nur das Evangelium verpackt, sondern es wird uns ganz deutlich gemacht, wer unser Heiland für uns ist. Und was es bedeutet, dass er Hohepriester geworden ist und dass er das in Ewigkeit ist, das könnt ihr auch in zum Beispiel Hebräer 8 nachlesen. Und ich finde, das gibt mir Trost für all die Tage, in denen wir diese Wolken sehen. Nicht nur, dass er herrscht, er hat eine innige Beziehung mit dir. Er hat sein Leben gegeben, er war Opfer und er hat dieses Blut in das Echte hinübergetragen. Wir erinnern uns, es gab einst die Stiftshütte und Gott befiehlt Mose, alles so nachzubauen, wie er es gesehen hat. Er soll das Echte als Maßstab nehmen, er soll das Echte anschauen und ein Abbild davon schaffen. Und was David hier sehen darf und was wir auch heute sehen dürfen, ist nun das Echte. Die Schatten sind gewichen. Der echte Hohepriester, nicht nach der Weise Aarons, denn auch hier haben wir ein Problem. Die Hohepriester, die aus der Linie Aarons kamen, waren selbst Sünder. Bevor er die Sünden des Volkes, für die Sünden des Volkes geopfert hat, musste Aaron für sich selbst ein Opfer bringen, musste er für seine Söhne opfern. Er musste die ganzen Priester immer wieder heiligen. Und dann starb Aaron und der nächste Hohepriester kam und war genauso sündig. Und der nächste und so weiter und so fort. Und es gab Hohepriester, von denen wir nicht nur im Wort Gottes lesen, sondern auch dann in der Geschichte Israels, die waren gottloser als die Philister. Und selbst zur Zeit Jesu, die Sadduzäer, viele von ihnen waren Priester, haben nicht mal an das Übernatürliche geglaubt. Könnt ihr euch vorstellen, du arbeitest im Heiligtum, in dem Ort, wo Gott eigentlich da ist, das auch Gottes Wohnung genannt wird, und du glaubst nicht mal, dass es weder Engel gibt, noch ein Leben nach dem Tod und noch irgendwelche anderen Dinge. Einfach ein ganz normales Ritual und wunderbar, ich bin Priester. Und aus dieser Linie kommt Jesus nicht. Diese Linie endet, wie alle Schatten, und Gott setzt ihn ein in der Weise Melchisedeks. Ich möchte heute nicht auf Melchisedek weit eingehen, aber wenn wir über ihn lesen, ist das auch interessant. Er kommt und geht und ein Hauch, wie soll man das sagen, ohne das falsch auszudrücken, wir wissen einfach nicht viel von ihm. Er steht ohne Geschlecht und sein Ursprung ist nicht ganz bekannt und dann steht er einfach vor Abraham und Abraham gibt ihm den Zehnten und er segnet ihn. Und nach dieser Weise setzt Gott Jesus ein. Und deswegen, wenn du heute voller Trauer bist, wenn du nicht nur Angst oder Sorge darüber hast, dass Jesus zurzeit nicht herrscht, weil irgendwelche Umstände in deinem Leben anders sind, wenn wir von Kriegen hören oder von irgendwelchen Ausbrüchen, von Krankheiten, sondern auch in deinem Herzen Krieg tobt, wenn du vielleicht von Sünde überrannt worden bist, wenn du einfach nicht weiter kannst, wenn du glaubst, das ist alles wirklich voller Wolken, voller Dunkelheit, dann darfst du dir sicher sein, dein zweifacher Anker ist, er ist dein König und dein Hohepriester, der für dich vom Vater einsteht. Wer soll die Auserwählten Gottes anklagen? Und das Schöne ist, es ist nicht nur etwas, was wir hier einfach sehen, leben, sondern wir kommen hier an einen Punkt, an dem die Männer, diese Jünger, gen Himmel schauen und plötzlich zwei Männer erblicken, die neben ihnen stehen, in weißen Kleidern. Was seht ihr da auf die Wolken? Dieser Jesus, der in den Himmel gefahren ist, er wird genauso wiederkommen. Und auch das sieht David hier. Und das ist das Gewaltige. Er sieht nicht nur einfach hier und so lebt jetzt und seid voller Hoffnung, sondern diese Hoffnung endet mit dem Tag, an dem wir unseren Heiland sehen werden, so wie er ist. Wenn sich die Wolken öffnen werden, wenn wir ihn in seiner völligen Herrlichkeit sehen, den wir schon lieben, den wir nicht gesehen haben, so wie Petrus das schreibt. zu dem wir eine innige Beziehung durch den Geist haben, obwohl wir gar nicht wissen, wie er wirklich aussieht. Und Gott auch sagt, dass wir gar kein Bildnis davon haben sollten, weil eines Tages werden wir ihn in seiner Fülle sehen und jedes Kunstwerk wird dagegen einfach sehr gering sein, wie wir uns unseren Heiland vorgestellt haben. Der Herr, der dir zu Rechten steht, wird Könige zerschmettern am Tag seines Zorns. Und hier ändert sich ein bisschen der Ton in dem Psalm. Bis jetzt war es dieser gewaltige Heereszug in den Himmel hinein, zu Rechten des Vaters, ein Volk, das ihm willig dient, ein Zepter, das durch die alle Lande dringt und mit seiner Macht Menschen zum Glauben kommen, das Evangelium wird verbreitet. Und jetzt ändert sich der Ton. Und zwar kommt ein ganz anderer Heereszug. Und das ist etwas, was dich mit Freude, lieber Zuhörer, wenn du ein Kind Gottes bist, erfüllen sollte. Denn dein Priesterkönig kommt wieder. Aber das Problem ist, das Zepter, das einst Menschen durchdrungen hat und sie zum Licht geführt hat, wird eines Tages Menschen richten. Und das auf ewig. Und das ist eine Wahrheit, die wir auch verkünden müssen, denn sie kommt aus dem Wort Gottes. All diese Könige, die gerade den Plan haben, gegen Gott zu gehen, all diese Ideologien, all die Menschen, die gerade irgendwas vorhaben, um die Heiligen von dieser Erde auszurotten, sie werden zu diesem Schemel gemacht. Sie werden keinen Ausweg haben. Sie können sich so viel aufbäumen, sie können so viel tun und machen, sie können wirklich versuchen, jeden Christen auszurotten. Am Ende wird Jesus siegen. Gericht wird er unter den Völkern halten, füllt alles mit Leichen an, zerschmettert ein Haupt über ein großes Land. Und unser wunderbarer Herr und Heiland, dieser liebe Gott, barmherzig und langsam zum Zorn, hat einen Tag vorherbestimmt, an dem seine Gnade ein Ende hat. An dem er den Völkern Gericht angesagt hat, alles mit Leichen füllt. Also ich meine, das kann man nicht besser ausdrücken. Also dieses Bild ist ja schrecklich. So einen, wenn ihr euch vorstellt, wenn man in Offenbarung diese Stellen liest, wie das Blut fließt und wie alles angehäuft ist, das sind keine wunderschönen Bilder. Also wenn das ein Künstler malen soll, diesen Psalm, das ist von Anfang an von so einer Herrlichkeit, ändert sich das Bild plötzlich in blutrot mit vielen Leichen. Aber das ist die Realität, in der wir leben, denn die Feinde Gottes werden nicht siegen, sondern werden von ihm zerstört werden. Und deswegen, dieser Gott, der so voller Liebe ist und voller Barmherzigkeit und langsam zu Zorn, ist auch ein Gott, ein verzehrendes Feuer, sagt uns die Schrift. Und er wird alles zerschmettern, er wird Babylons Herrschaft zerschmettern. Und auch wir, die wir gerade vielleicht in einer Zeit leben, in der wir gerade ja etwas, ich sag mal so, nicht voller Hoffnung auf die Zukunft blicken, wie sich die Sachen zum Beispiel in unserem Land ändern oder auch in den anderen, dürfen sich freuen. Denn egal wie groß das Haupt hier auf Erden wird, egal wie groß dieser Herrscher wird, er wird niedergeschmettert. Und als David das sieht, was ich so interessant finde, er sieht es und es vergeht ein wenig Zeit und zum Beispiel haben wir dann das große Haupt Nebukadnezar, der das Volk Israel wegführt. Und das ist ein riesiger und gewaltiger Herrscher. Oder die Assyrer, das war auch ein Volk. Es gibt da Geschichten darüber, wie Dörfer und Städte Selbstmord begingen, anstatt in die Hand solcher Feinde zu fallen. Diese Häupter hat Gott alle zerschlagen. Sie haben keinen Bestand mehr. Nebukadnezar muss irgendwann mal sogar im Staub und Asche auf den Boden kriechen und betet dann eines Tages den großen König an und bringt ihm Lob und Preis, weil er der einzige und wahre Herrscher ist, dem alle unterliegen. Und das Interessante ist, auch wenn ich die Verse 5 bis 7 hier in diesem Zusammenhang als eine Einheit sehe, so geschieht in Vers 7, finde ich, eine kleine Trennung, denn meines Erachtens ist Vers 7 einfach eine Zusammenfassung dessen, was wir heute gelesen haben. Aus dem Bach am Weg wird er trinken, darum wird er das Haupt erheben. Ich denke, das bezieht sich auf seinen ersten Heereszug, weil bei dem zweiten Heereszug lesen wir in Offenbarung, da kommt der Herr mit all seinen Heiligen in großer und fürchterlicher Gestalt und mit dem Hauch seines Mundes wird er einfach alles vernichten. Unser Herr wird da weder erschöpft sein, noch wird er irgendwie Kraft brauchen. Wo er wirklich Kraft gebraucht hat, das war bei seinem ersten Heereszug. Als Gott und Mensch auf dieser Erde hat er wirklich alles getrunken. Er hat den Kelch des Zornes Gottes getrunken. Er hat den Tod geschmeckt. Immer wieder schreibt er davon, wie müde und matt er ist. Jesus hungerte. Jesus dürstete. Und hier fasst der Psalm nochmal das zusammen, was er für uns getan hat. Er litt für uns den Kreuzestod. Er erniedrigte sich bis zu diesem Moment. Er ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Darum wird er das Haupt erheben. Und deswegen will ich uns heute nochmal einfach diese Hoffnung vor Augen führen, die dann die Jünger bekommen haben. Dieser Jesus, der in die Wolken gefahren ist, wird eines Tages genauso wiederkommen. Dein Priesterkönig hat einen Tag bestimmt, an dem er dich wiedersehen möchte. In all seiner Herrlichkeit. Und dieser Tag hoffe ich und bete dafür, dass er bald ist. Ja, komme bald, Herr Jesus. Amen.